Ich habe meine Predigt überschrieben mit die Antwort auf alle Fragen. Bewusst provokant, weil es geht hier um ganz spezielle Fragen. Es geht um die Fragen, die die Gemeinden bewegt haben. Wir haben letztes Mal gesehen, die sieben Gemeinden haben ganz unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Probleme. Und die haben Fragen. Wie schaffe ich es denn, eine gute Leiterschaft zu haben? Wie schaffe ich es denn, einen Druck auszuhalten? Wie schaffe ich denn, es echt zu sein? Wie schaffe ich es denn, wirklich wieder zum Ursprung zurückzukommen? Und es geht um die Antwort auf diese Fragen, auf all diese Fragen, ein breites Spektrum. Und hier kommt, was ich an der Bibel mag. Die Bibel gibt ganz einfache Antworten auf scheinbar ganz schwierige Fragen. Und hier gibt es eine Antwort, die all diese Fragen behandelt. Und diese Antwort ist ein Wort. Eine Sache, die wir tun müssen, wenn wir das schaffen, alles super. Und ich fange mit der guten Nachricht an. Es ist ganz einfach. Jeder von uns macht es. Ständig. Wir können gar nicht es nicht machen. Die Antwort ist Anbetung. Und das ist ja, was wir gerade gemacht haben, oder? Punkt 3 in der Gottesdienstordnung, Anbetung. Aha. Dreimal drei Lieder in der Woche singen und alle Probleme gelöst? Na, ich glaube, ihr ahnt auch, dass Anbetung mehr ist als Lieder singen, mehr ist als eine Körperhaltung. Aber was ist Anbetung? Und bevor ich in den Bibeltext einsteige, der kommt später, müssen wir uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was Anbetung ist. Denn wenn wir es auf Lieder reduzieren, hätten wir ein gutes Argument, weil je nach Leseweise und Schätzung sind mehr als 100 Lieder, haben ihren Ursprung in Offenbarung 4 und 5. Die Kapitel 4 und 5 sind ein Ausdruck von Anbetung. Und das ganze Buch wird dieses Thema ständig wieder wiederholen. Es ist präsent, aber Anbetung ist mehr. Aber irgendwie, ja, was mache ich denn genau? Was ist es denn? Wir wissen, es ist mehr als Lieder singen, aber was ist es denn konkret? Wie mache ich es denn konkret? Und da möchte ich etwas tun, was ich gern tue und was ich auch jedem immer wieder empfehle. Wenn ich eine Frage habe zu etwas im Neuen Testament, ist es oftmals gut und hilfreich, ins Alte Testament zu schauen. Und wir schauen da auf das Wort Anbetung im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Es geht darum, Gott spricht zu Abraham: Abraham, opfere deinen Sohn Isaak. Und Abraham geht und sagt: Ich will gehen und anbeten. Das ist eine Geschichte, die was Schweres hat. Abraham soll alles aufgeben. Ist das Anbetung? Dieses Wort Shaddach, was da geschrieben ist, heißt wirklich flach auf dem Boden legen. Und das ist ein Ausdruck, der aus dem Kriegswesen stammt. Also früher, damals, wenn zwei Heere gegeneinander gekämpft haben und das eine Heer hat verloren, hat der unterlegene König sich flach auf den Boden gelegt. Darauf hat der andere König seinen Fuß auf dessen Nacken gesetzt und ausgedrückt: Ich kann mit dir machen, was ich will. Du bist meiner Gnade ausgeliefert. Ich weiß nicht, ob ihr jemals das Gefühl habt, dass Anbetung oder Glauben sowas in der Art ist. Ich bin Gott ausgeliefert, er ist halt stärker, ist halt so, wenn ich in den Himmel will, muss ich da durch. Es ist nicht wirklich so. Ja und nein. Im Endeffekt, wir sind schon irgendwie Gott ausgeliefert, aber eigentlich ist es ein ganz anderer Hintergrund. Hier schauen wir uns mal Psalm 100, Vers 4 an. Es heißt da, geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist oder anbetet ihn seinen Namen. Der Psalm leitet uns, wie wir zur Anbetung kommen. Es fängt an mit Dank. Gott tut etwas. Er lässt uns seine Gnade spüren. Wir beten, Gebet wird erhört. Gute Dinge passieren, also wir sehen Gottes dahinter. Es ist die Wahrnehmung von einzelnen Dingen, die Gott tut. Und da ist es wichtig, das wahrzunehmen. Zu sagen, hey, ich habe gemerkt, das hat Gott getan. Hier hat Gott ein Gebet beantwortet, sich aufzuschreiben, sich wahrzunehmen. Aus dieser Haltung des Dankes wird nach einer Zeit etwas anderes entspringen. Gott tut ständig gute Dinge. Oh, Gott ist gut. Vielleicht tut Gott ja diese guten Dinge, weil er als Charakter sehr gut ist. Und dann komme ich in den Lobpreis, dass ich Gottes Charakter preise und sage, Gott, du bist gut, du bist wunderbar, du bist fantastisch und du hast so einen guten Charakter und du tust so gute Dinge. Und basierend darauf kann ich dann in die Anbetung kommen. Weil ich weiß, weil ich erfahren habe, in ganz konkreten Sachen in meinem Leben, an Zeugnissen anderer, dass du gut bist, kann ich mich dir völlig anvertrauen. Ich kann mich flach auf den Boden legen und sage, tue mit mir, was du willst, weil ich weiß, dass du gut bist. Es ist ein Akt des Vertrauens, nicht des Fatalismus der Hingabe. Und Anbetung ist allgegenwärtig. In jedem Augenblick, in jeder Entscheidung. Ich habe am Anfang gesagt, Anbetung ist ganz einfach. Wir sind darauf programmiert. Wir können nicht anders als anbeten. Die Frage ist, was oder wen beten wir an? Die Frage ist nicht ob, sondern was. Und ich möchte euch da 5 Fragen mit auf den Weg geben, um ein bisschen reinzuspüren, was bete ich denn aktuell an? Und eine Orientierung zu geben, wie komme ich denn in eine Anbetung Gottes? Und es sind, wenn man es liest, erstmal ja, ganz profane Fragen. Aber wenn man sich damit beschäftigt und im eigenen Leben das reflektiert, denke ich, gibt es sehr gute Eindrücke. Das erste Ding der Anbetung ist Opfer. Wo opfere ich etwas? Wo gehe ich Risiken ein? Im 1. Korinther, was steht hier? 1. Korinther 12, ach, das ist falsch, das ist der Römer. Römer 12, Vers 2. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das ist euer vernünftiger Gottesdienst. Wo opfern wir was? Wo opfern wir Zeit, Geld, Schlaf, Energie? Wo opfern wir? Ja, wie viel Zeit spende ich auf Instagram? Wie viel Geld gebe ich für dies und jene Subscription aus? Wo opfere ich? Der zweite Punkt, wovor habe ich Ehrfurcht? Anbetung Gottes, Ehrfurcht Gottes. Was lässt mich den Atem anhalten? Was lässt mich nachts wach? Sind das Umweltkatastrophen, Kriege, die Größe des Universums, Gottes Allmacht, die Wunder der Wissenschaft, der neueste Influencer, was beeindruckt mich? Was lässt mich den Atem stocken? Die dritte Frage ist, warum tue ich das, was ich tue? Was ist die Motivation? Was gibt mir den Sinn für das, was ich tue? Ist es Anerkennung durch andere? Ist es Likes und Social Media und mein letzter Post? Ist es, ich mache es, weil mein Verstand es mir sagt? Weil die Gesellschaft das fordert? Weil es politisch korrekt ist? Warum mache ich Dinge? Was gibt mir Sinn? Das nächste ist, wo erwarte ich Hilfe? Wenn es mir schlecht geht, worauf vertraue ich, worauf hoffe ich, worauf stütze ich mich? Wenn ich krank bin, was mache ich? Wenn ich Angst habe, was tue ich da? Was tust du, wenn du Angst hast, wenn du Sorgen hast? Wenn du Geldnot hast, Langeweile, dich depressiv fühlst, was tust du? Was tust du in den Situationen? Ist es, dass du in eine Gebetsnacht gehst? Ist es, dass du einen Film schaust? Ist es, dass du spazieren gehst? Was machst du? Der letzte Punkt, wen imitiere ich? Wenn ich etwas anbete, dann weil ich davon beeindruckt bin, weil ich davon überwältigt bin. Wenn ich Jesus anbete, möchte ich sein wie Jesus, ich möchte so reagieren, so barmherzig sein, so gut die Bibel kennen, so intensiv mit Gott sein. Ich will so sein wie er, weil ich ihn anbete. Wenn ich Tom Cruise imitiere oder irgendeinen Innendekorator, dann zeigt mir das, wo meine Anbetung liegt. Diese Fragen zeigen mir, wen oder was ich anbete. Aber wie komme ich jetzt dazu, dass ich Gott anbete? Wofür opfere ich Sachen? Wo gehe ich Risiken ein? Sich bewusst werden. Am Ende des Tages sich fragen, wofür habe ich heute Geld ausgegeben? Wofür habe ich heute Zeit verwendet? Und bewusst den Schritt machen, es anders zu tun, den nächsten Tag. Kleine Schritte. Wovor habe ich Ehrfurcht? Vielleicht ist es gut, mehr zu erfahren, wer Gott ist, wie groß Gott ist. Wer irgendwie Angst hat, dass irgendwie die Welt zu chaotisch ist, liest mal Psalm 2. Die Könige der Welt rüsten sich auf und sie wollen Gott kaputt machen und Gott lacht sich ein und ab und sagt, das ist ja sowas von lächerlich. Die Perspektive neu finden. Wie ist Gott? Warum tue ich es? Wo schöpfe ich Sinn? Bewusst werden macht einen großen Unterschied. Wenn ich mir bewusst werde, was ich folge, welchem Influencer ich folge und welchen Sinn er mir geben kann, und dann schaue, was Gott mir geben kann, merke ich den Unterschied. Wo erwarte ich Hilfe? Wir denken, ein 15-Sekunden-Gebet ist unsere Pflicht getan und dann können wir zum Arzt gehen oder einen Film schauen oder ähnliches. Habt Ausdauer. Bleibt länger dran. Lasst nicht los. Ein bisschen so wie Jakob oder die arme Witwe. Wen imitiere ich? Welche Dinge bei Jesus findet ihr ansprechend? Was fasziniert euch? Nehmt das und lebt darin drin. Denn jetzt haben wir ein gutes Verständnis, hoffe ich, was Anbetung ist, wie wir zur Anbetung kommen. Die Frage, die erste Frage, die ist auch immer wichtig, wenn man Bibeltext anschaut, ist, was war denn die Situation, in der Leute damals drin waren? Die Situation damals war etwas, was sich der römische Friede nannte. Das Buch Offenbarung wurde geschrieben, 1. und 2. Jahrhundert nach Christus, und da hat das römische Reich regiert. Und da gab es eine, ja, wie soll man sagen, eine Philosophie, eine Theologie, ein Staatsprogramm, das nannte sich der römische Frieden. Und die Idee war ein relativ einfacher. Erstens, die Götter haben Rom erwählt. Wir sind die erwählte Nation. Ich weiß nicht, ob das irgendwo kennt. Rom und der Kaiser sind die Agenten des Willens, des Heils und Gegenwart der Götter. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, der Kaiser. Nichts geht ohne ihn. Und die Segnungen der Götter sind allen zugänglich, die sich Rom als Herrscher unterwerfen. Und dieser römische Frieden, auf Lateinisch Pax Romana, ist das lang ersehnte goldene Zeitalter. Und deshalb, natürlicherweise, ist der Kaiser der Verehrung, der Loyalität und der göttlichen Titel würdig, als Herr und Gott angesprochen zu werden. Und wir denken, Mai, vor 2000 Jahren waren die Leute schon verrückt. Und das Ganze wurde propagiert in Kunstwerken, in Prozessionen, in Spielen, Statuen, Münzen und so weiter. Und heute haben wir keinen Kaiser, kann ja gar nicht passieren. Oder ist dem nicht so? Sind wir nicht im gesegneten Europa, wo die Wissenschaft, die Medien es geschafft haben, uns ein gutes Leben zu geben und wir das auch anerkennen sollten und müssten, wo Toleranz und so weiter uns vorwärts gebracht haben. Die Dinge sind vielleicht nicht so offensichtlich, aber dennoch sind sie da. Es gibt genau immer noch das. Es gibt etwas, was uns den Segen der Götter, das Gute verspricht, wenn wir uns an gewisse Regeln halten. Und das Problem damals für die Leute war und ist für uns heute auch, wir können da nicht mitgehen. Wir können nicht sagen, der oder das ist der König, der Gott, weil unsere Loyalität Jesus gilt. Und ich kann nur einem meine Loyalität geben, nur einem meine Anbetung. Und das hat die Leute damals in Probleme gebracht. Heute sind es Dinge wie Toleranz für alle anderen Meinungen, implizit dem zustimmen. Jesus ist eben nicht der einzige Weg. Es gibt persönliche Wahrheiten, das ist wahr für dich vielleicht, wenn dir das hilft, schön, aber nicht für mich. Unverbindliche Werte und so weiter und so weiter. Sachen, die vielleicht nicht so offensichtlich sind, aber die halt dadurch, dass sie immer wieder gesagt werden, bei uns Einzug finden. Und die Gemeinde soll dagegenhalten in Anbetung, auf den einen schauen und das alles auf ihn projizieren, von ihm erwarten. Okay, und wie hilft das jetzt konkret den Gemeinden? Wie überkomme ich damit die Probleme, die Gemeinde hatten? Also zum Beispiel Schutz vor falscher Lehre. Ja, wie hilft das gegen falsche Lehre? Müsste man sich nicht die ganzen falschen Lehren anschauen, analysieren und schauen, was da passt und wo da irgendwie ein Haken ist und große Bücher lesen? Oder ist es nicht so, wenn wir in Dank, Lobpreis, Anbetung kommen, dass wir Gott mehr und mehr praktisch erkennen, erfahren? Dadurch, dass wir danken, sehen wir Gottes Gut. Dadurch, dass wir in der Anbetung leben, merken wir Gott bestätigt und merken, die falsche Lehre, die klingt zwar irgendwie gut, aber nee, das ist nicht Gott. Ich habe Gott anders erlebt. Schlechte Leitung. Unsere Leitung ist Gott. Die Aussage an die Gemeinden war, haltet durch, haltet fest, bleibt daran. Und das ist auch hier, wenn ich mit meiner Leitung nicht zufrieden bin, deine Leitung ist Gott. Ihm bist du rechenschaftspflichtig. Fehlende Liebe wie in Ephesus. Was ist, wenn die Liebe fehlt? Wenn wir in diesem Zyklus sind, Dank, Lobpreis, Anbetung, dann merken wir, was wir vermissen. Dann merken wir, wie gut Gott ist. Dann merken wir, was unser Herz wieder brennen macht. Wenn wir wirklich diesen bewusst werden. Falsche Selbstwahrnehmung. Laodicea, wir sind die Besten, Größten, Tollsten. Wenn wir wirklich merken, wie gut und barmherzig und großzügig und weise Gott ist, werden andere Dinge verblassen. Sardes, der fehlende Heilige Geist. Wenn wir merken, was Gott alles tut, was wir ohne Gott nicht könnten, werden wir auch merken, wie wichtig der Heilige Geist ist, wie sehr wir ihn brauchen. Gut, jetzt haben wir uns ein bisschen eingestimmt. Ich glaube, wir sind bereit, den Predigttext zu lesen. Sorry, dass ich euch so lange hingehalten habe. Aber jetzt sind wir gut vorbereitet. Jetzt können wir einsteigen. Nach diesem schaute ich, der Offenbarung 4, ich hoffe mal, ich nehme an, ihr habt das alle schon zu Hause gelesen. Nach diesem schaute ich und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel. Und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, das Kapitel 1, also Jesus, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardesstein gleich. Und ein Regenbogen war rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne. Und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus und 7 Feuerfackeln brennen von dem Thron, welche die 7 Geister Gottes sind. Und vor dem Thron ist ein gläsernes Meer gleich Kristall. Und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren 4 lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Unaufhörlich rufen sie bei Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen, dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 10 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und sie werfen ihren Kronen vor dem Thron nieder. Was wir hier haben, ist ein statisches Bild. Gott ist da in seiner Herrlichkeit und alles andere findet seinen Platz im Leben, in Bezug zu Gott. Und sie machen eine Sache immer und immer wieder. Es ist eine Statik. Es ist eine Ruhe darin auch. Es ist nicht dieses Hin und Her in den Gemeinden, es ist eine Ruhe, ein Ort der Ruhe, ein Ort der Konstanz, der Vorhersehbarkeit. Und was wir darin sehen, wir sehen 24 Älteste. Es gibt verschiedene Interpretationen, wer die 24 Ältesten sind. Das könnten in Bezug auf die Zeit Davids waren, wo es immer 24 ständige Lobpreiser waren. Oder man könnte es sehen, es sind die 12 Söhne Jakobs oder die 12 Stämme und die 12 Apostel. Es geht hier darum, dass wir als Gemeinde zusammenkommen. Weil Jesus oder weil Gott im Mittelpunkt steht, können wir auch zusammenkommen. Die Gemeinden hatten einen großen Konflikt mit ihrer Brüdergemeinde, den Juden. Und hier ist der Aufruf, zusammenzukommen. Jesus oder Gott im Mittelpunkt zu haben. Das zweite ist heilig, heilig, heilig. Es gibt im Hebräischen oder im Griechischen oder im Hebräischen eigentlich nicht den Ausdruck sehr heilig. Sehr heilig heißt heilig, heilig. Ich weiß nicht genau, wie man heilig, heilig, heilig übersetzen kann, aber ich glaube, ihr habt eine Idee, was das sein könnte. Sehr, 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 ziemlich heilig, extrem heilig. Es ist einfach unaussprechbar. Und was ist genau heilig? Heilig heißt anders. Gott tickt völlig anders. Er ist nicht nur stärker, klüger und sonst was, sondern er ist in seinem Wesen ganz anders. Wir werden das durch den Rest des Buches immer wieder sehen, wie Gott Dinge ganz anders angeht. Nicht nur, weil er stärker ist, sondern weil er anders ist. Und sie sind sprachlos und legen ihre Kronen ab. Was wir hier sehen, diese Tiere, ich habe die jetzt nicht einzeln hervorgelesen, aber diese Tiere beschreiben das stärkste Landtier, das stärkste Nutztier, den König der Lüfte und den Menschen als Krone der Schöpfung. Das sind die größten und mächtigsten. Und die 24 Ältesten legen ihre Kronen ab und sagen, wir geben dir die Kontrolle. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir wollen, weil wir beeindruckt sind. Das ist der zentrale Punkt der Anbetung. Ich vertraue Gott so sehr, dass ich Kontrolle abgebe, dass ich Dinge, wo ich meine, so müsste es laufen, ich an Gott abgebe. Jetzt haben wir ein Problem. Ich klicke nochmal ein bisschen weiter vor. Alles, was nach Kapitel 5 kommt, die ganzen Plagen, die all das, hat seinen Ursprung an diesem Ort. An diesem Ort werden die Siegel geöffnet. An diesem Ort wird die Gebete, die aufsteigen und die der Träger für die Posaunen sind, hervorgerufen. An diesem Ort werden die Schalen ausgegossen. Was vermissen wir hier? Ist vielleicht Anbetung noch was ganz anderes? Oder haben wir vielleicht die Plagen falsch verstanden? Deswegen lass uns kurz reinschauen. Wir sehen drei Dinge in diesem Kapitel, Kapitel 4, die interessant sind. Zum einen sehen wir den Regenbogen. Der Regenbogen erinnert uns an den Bund mit Noah. Und dieser Bund ist extrem interessant. Er unterscheidet sich von allen anderen Bünden, eigentlich von dem Konzept, was ein Bund ist. Was ist dieser Bund mit Noah? Gott sagt, also ich verpflichte mich, dass Saat und Ernte weiter fortschreiten, dass es nie wieder eine Flut gibt und so weiter und so weiter. Und ihr müsst nichts machen. Das ist kein Bund. Das ist völlig einseitig. Gott verspricht etwas, ohne dass er eine andere Verpflichtung auf uns legt. Gott ist der, der etwas tun will, auch wenn wir nicht können, wenn wir nicht in der Lage sind. Gott ist der, der wirkt. Die Initiative geht von Gott aus, er verändert. Das zweite ist, das ganze Kapitel ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Herrlichkeit ist auch wieder einer von diesen großen Begriffen. Was ist Herrlichkeit? Mose hat sie das auch gefragt und gesagt, Gott, zeig mir deine Herrlichkeit. Und Gott sagt, ich kann es dir nicht zeigen. Du kannst mein Gesicht nicht sehen. Aber ich will es dir beschreiben. Und Gott beschreibt seine Barmherzigkeit und seine Gnade. Gottes Herrlichkeit ist seine Barmherzigkeit und Gnade. Das Wort Barmherzigkeit, ein kleiner Schwenker, das Wort Barmherzigkeit, also Dinge im Hebräischen, es gibt keine abstrakten Begriffe. Barmherzigkeit ist irgendwie ein bisschen abstrakter Begriff. Barmherzigkeit heißt Innereien. Barmherzigkeit ist das Gefühl, wenn es uns das Innere des Körpers umtritt, weil wir so betroffen sind. Und das ist, was Barmherzigkeit ausmacht. Gott ist betroffen, er ist bewegt. Er steht da nicht und lässt die Geschichte im Lauf und dann irgendwann ist sie zu Ende. Das Letzte ist, und das ist vielleicht das Krasseste, das gläserne Meer. Vorgelesen, da ist vor dem Thron ein gläsernes Meer. Das ist eine Anspielung, eine doppelte Anspielung. Zum einen ist das Meer das Ort des Bösen, wo Ungeheuer Rahab ist, wo die Jünger Angst hatten auf dem See, weil die dachten, das sind irgendwelche Dinge, die da sind. Das Meer ist das Ort des Bösen. Das andere ist auch der Auszug aus Ägypten, wo Israel durchgehen konnte und das Meer stand wie eine Wand da. Und das zeigt eine Sache, Gott ist in Kontrolle über das Böse. Gott ist in Kontrolle. Bei all dem, was wir nachher sehen, Gott ist in Kontrolle. Das Böse wird nicht einfach losgelassen oder reißt sich frei, sondern Gott ist ganz genau in Kontrolle. Wie zum Beispiel in Kapitel 13, wo das Tier Macht hat für 42 Monate. Es ist eingeschränkt. Und wir werden, wenn wir die Plagen anschauen, sehen, dass es ein ganz anderes Thema hat dann zum Teil. Anbetung, wir vertrauen Gott, weil Gott tut. Wir gehen mal weiter ins nächste Kapitel. Und das Kapitel ist Drama pur. Es fängt an mit einer Schriftrolle, in und aus beschrieben mit 7 Siegeln. Ich weiß nicht, ob ihr das Sprichwort kennt, ein Buch mit 7 Siegeln übertragen etwas, was ich nicht kapiere. Das hat überhaupt nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, was hier geschrieben steht. In der Antike war es üblich, dass wenn ein Vertrag oder ein Gesetz oder ein Testament aufgesetzt wurde, dass es mit einem Notar gemacht wurde und mit 7 Zeugen. Das wurde aufgeschrieben, dann wurde es von den 7 Zeugen versiegelt und dann wurde draußen draufgeschrieben, was drin steht, eine Kurzzusammenfassung. Damit soll vermieden werden, dass dieses Dokument, die Siegel, nicht unabsichtlich geöffnet werden. Weil das Öffnen heißt, dass was in diesem Dokument steht, tritt in Kraft. Deswegen war es wichtig zu wissen, was da drin steht. Quasi eine Kurzzusammenfassung. Was heißt das hier? Das Buch mit 7 Siegeln, und wo später gefragt ist, wer ist würdig, es zu öffnen, heißt nicht, wer darf reingucken, sondern wer ist würdig, das in Kraft zu treten. Es geht hier um nichts Geringeres als Gottes Plan, um die Herrschaft über diese Welt. Und das ist dieses Thema, was hier angesprochen wird. Und wir lesen es mal durch. Und ich sah in der Rechten dessen, der auf dem Thron saß, ein Buch. Innen und außen beschrieben, mit 7 Siegeln versiegelt. Und ich sah einen starken Engel, der verkündete mit lauter Stimme, wer ist würdig, das Buch zu öffnen und seine Siegel zu brechen? Und niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, vermochte das Buch zu öffnen, noch hineinzublicken. Und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und die 7 Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der 4 lebendigen Wesen und im Mittelsten der Ältesten stand ein Lamm, wie geschlachtet. Ich habe versucht, euch ein bisschen die Dramatik der Szene beizubringen, nahezubringen. Diese perfekte Ruhe, Ausgeglichenheit der Anbetung Gottes wird unterbrochen durch diese Schriftrolle. Wer ist würdig, die Schriftrolle zu öffnen? Wer ist würdig, die Erlösung, die Rettung zu bringen, die die Welt wiederherstellt? Keiner. Und Johannes ist verzweifelt. Er weint. Er ist am Ende. Wie kann es sein, dass keiner würdig ist? Und dann kommt einer der Ältesten und sagt, siehe, der Löwe von Juda, der messianische Terminator, er ist würdig, er ist mächtig. Und das, was die Leute damals erwarteten, die erwarteten einen Messias, der die Römer umhertreibt, der die, keine Ahnung, die Pharisäer an die Wand spielt und fertig macht, der den Weltfrieden bringt, der mit eiserner Faust durchgreift und Sünde hört auf und bumm und das und jenes. Und was sieht Johannes? Ein Lamm. Geschlachtet. Lämmer sind ja an sich schon die hilflosesten Wesen fast dieser Welt, also unselbstständig, so weiter. Jesus vergleicht uns mit Lämmern oder mit Schafen und Jesus sagt, ich verstehe, wo ihr seid. Ich verstehe deine Situation. Ich komme in Lammesgestalt. Und ich werde dir zeigen, wie du als Lamm überwindest. Wir werden das nicht in Kapitel 5 sehen, sondern in Kapitel 6, 7, 8, 9, 10. Die ganze Zeit, das wird uns beschäftigen, die ganze Zeit durch. Denn hier spielt Johannes mit dem Gedanken der Prophetie. Wie geschieht Prophetie? Da haben wir einen Propheten, nehmen wir mal zum Beispiel Jeremia, und er sieht etwas. Er sieht einen Kupferkessel, und der kippt. Und dann sagt Gott, was siehst du da? Und Jeremia sagt, ich sehe etwas und ich kapiere es nicht. Ich weiß nicht, was es heißt. Und dann kommt ein Engel und der spricht und Jeremia hört, es bedeutet das. Dann haben wir Daniel, der sieht Daniel 7, diese ganzen wilden Tiere, die machen irgendwas. Und Daniel sieht das und sagt, ich verstehe es nicht. Und dann kommt ein Engel und er hört die Erklärung. Was wir hier haben, ist das Umgedrehte. Wir haben die Erklärung. Wir wissen, das kommt der Löwe von Juda und der wird überwinden. Aber wir haben es nicht verstanden, was es ist. Das Bild, das dahinter steht, ist nämlich das geschlachtete Lamm. Wir wollen einen strahlenden Sieger. Wir wollen Heilung, Gebetserhörung, Durchbrüche. Aber wir sehen ein Lamm, das hilflos ist. Ein großes Mysterium. Und dann, damit fasse ich zusammen, passiert was Krasses. Habe ich jetzt nicht vorgelesen, aber stellt euch mal das vor. Gott in der Mitte, alle schauen auf Gott, alles ist auf Gott ausgerichtet. Dann ist die Schriftrolle, dann kommt das Lamm und alle, hey, das Lamm, hey! Und Gott ist irgendwo da hinten. Gott ist nicht sauer. Er sagt, super, ihr habt es kapiert. Jesus ist das Zentrum. Und damit schließe ich. Und beim nächsten Mal, weiß ich nicht genau wann, werden wir erfahren, was passiert, wenn Jesus diese Siegel öffnet. Was tut Jesus bei seinem Herrschaftsantritt? Ich möchte als Abschluss nochmal diese Fragen zeigen und eine Zeit der Stille geben, bevor ich bete. Wo ist meine Anbetung? Weil Anbetung verändert alles. Anbetung ist die Antwort.